Podcast reden wir 20 Stimmen zu Rassismus.
Wir reden über Rassismus in all seinen Facetten, in seinen Formen, in seinen Auswirkungen auf jede und jeden. Und über den Kampf gegen Rassismus.
Wir machen sichtbar und wir reden darüber, 20 Jahre nach der Gründung einer der wichtigsten Institutionen bei der Bekämpfung von Rassismus in der Schweiz, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes.
Heute mit mir, Mandy Wischog.
Und mit mir, Christoph Keller.
In dieser Episode geht es um Mehrfachdiskriminierung und um die Frage, wie Beratungsstellen mit Mehrfachdiskriminierungen umgehen können oder sollen und was für Möglichkeiten da bestehen.
Ja, und um diese Fragen zu diskutieren, begrüßen wir ganz herzlich hier am Tisch Judith Jordaki, Gina Vega und Miriam Diara. Hallo.
Hallo.
Hi.
Judith Jordaki, Sie sind selbstständige Beraterin und Supervisorin im Non-Profit- und Kulturbereich. Sie beschäftigen sich vor allem mit interkulturellen Konflikten, Fragen der Diskriminierung und Sie haben langjährige Erfahrung als Beraterin. Gab es einen Moment in einer Beratung, an dem Sie nicht mehr weiter wussten?
Wenn ich jetzt einen jüngeren Fall mir vergegenwärtige, ja, dort war dieser Knacknuss eigentlich die strukturelle Ebene, wo ich dann nicht mehr weiter wusste. Es war im schulischen Bereich, wo ich im Rahmen meines Auftrages als Beraterin zusammen mit der ratsuchenden Klientin effektiv durch diese strukturelle Barriere nicht mehr weiter wussten und konnten.
Also die Beratung stieß gewissermaßen an die Strukturen.
Genau.
Über das Spannungsfeld zwischen Struktur und Beratung werden wir nachher sicher noch einiges sprechen. Jetzt aber zuerst zu Gina Vega. Gina Vega, Sie kommen aus Kolumbien ursprünglich, Sie leben aber schon lange in der Schweiz. Sie sind Sozialanthropologin, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Fragen rund um Diskriminierung, Rassismus und Anerkennungsfragen. Sie leiten heute die Fachstelle Diskriminierung und Rassismus und das Beratungsnetz für Rassismusopfer bei humanrights.ch. Jetzt, warum, Gina Vega, sind Beratungsangebote so wichtig?
Also Rassismus oder rassistische Diskriminierung zu erleben hat mit einer Ausgrenzung zu tun, die in alle Lebensbereiche eines Menschen angreift. Diese zu erleben ist oft mit verschiedenen Emotionen verbunden, wie Ohnmacht, Sprachlosigkeit, Wut, Angst. Und es werden dann grundlegende Bedürfnisse eines Menschen verletzt. Und diese Personen, die so rassistische Diskriminierung erleben, brauchen dann einen geschützten Raum, wo sie mit diesen Erlebnissen sich auseinandersetzen können, wo sie darüber sprechen können, wo sie Handlungsmöglichkeiten bekommen, wie sie dagegen vorzugehen ist. Und da spielen dann Beratungsstellen oder Beratungsangebote eine wichtige Rolle in der Ermächtigung dieser Betroffenheit.
Sie haben gesagt, es braucht geschützte Räume, in denen man sich damit beschäftigen kann. Sie, Miriam Diara, Sie sind Bewegungstherapeutin, Sie arbeiten als Theaterpädagogin in unterschiedlichen Tanzprojekten. Sie leben in Biel und sind da auch in einem afrofeministischen Kollektiv namens Kabak. Sie sind aber auch in einem Verein tätig, der Mosaik heißt, der unterschiedliche Formen von Diskriminierung sichtbar macht und auch Menschen aus diesen die diese Diskriminierungen erleben, im Verein selber hat. Sie haben eine Geschichte in der Schweiz und eine andere väterlicherseits in Mali. Sie sind Mitherausgeberin des Buches I Will Be Different Every Time, ein Buch zur Geschichte schwarzer Frauen in der Schweiz. Es erschien fast gleichzeitig zum Erwachen der Black Lives Matter Bewegung in der Schweiz. Und da haben Sie gesagt, plötzlich hörte man mir zu.
Ja.
Und was haben Sie damit gemeint?
Ich habe damit gemeint, dass jahrelang, also seit meiner Geburt, war es ziemlich schwierig, über meine Gefühle zu reden, was Rassismus angeht. Da war ich noch nicht so, es war mich noch nicht so bewusst, dass es Sexismus gab, also dass ich darunter gelitten habe auch
und wahrscheinlich immer noch. Und da hatte ich das Gefühl, mit all diesen Ereignissen, das Buch eben kam fast gleichzeitig wie was mit George Floyd passiert ist. Das ist ein trauriger, schöner Zufall, also wenn, schön im Sinn von, man hat diese Angelegenheit annehmen können, dass die Leute offener waren, vielleicht weil sie sensibler waren, sie könnten empathischer werden oder haben eine Art Empathie entwickelt, ein paar. Und ja, das war so eine Achterbahn für Emotionen, aber man nimmt, was gibt, und endlich waren die Leute vielleicht bereit.
Wir diskutieren heute darüber, wie eben solche Erfahrungen, wie die sie eben geschildert haben, Miriam Diarra, wie die in einen Raum getragen werden können, in einen Raum der Beratung, wo eben Menschen, wie Sie gesagt haben, Gina Vega, ihre Erfahrungen mitteilen können, sich aufgehoben fühlen und ein Stück weit auch verstanden. Damit wir einen kleinen Einblick bekommen, in was für Situationen Menschen eben heute geraten, was eben auch Mehrfachdiskriminierung bedeutet. Hier ein kleines Fallbeispiel und der Fall geht so. Frau E. wird im öffentlichen Raum und im öffentlichen Verkehr wiederholt wegen ihres Kopftuches von einem Mann beschimpft. Der Mann ruft laut, sie solle in ihr Land zurückgehen, Islamisten hätten in der christlichen Schweiz nichts zu suchen. Daraufhin will Frau E. bei der Polizei Anzeige erstatten, da keine strafbare Handlung wie Nötigung, Körperverletzung oder Drohung vorliegt und der Täter unbekannt ist, rät die Polizei von einer Anzeige ab. Frau E. wird nicht auf den Tatbestand der rassistischen Diskriminierung hingewiesen. Am gleichen Abend schreibt sie dem zuständigen Polizisten eine Mail, um zu fragen, ob eine Anzeige wegen rassistischer Diskriminierung nach Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches möglich wäre. Eine Antwort erhält sie nicht. Frau E. ist empört und wendet sich an die Beratungsstelle. Jetzt Gina Vega, ein klarer Fall von Mehrfachdiskriminierung.
Ja, also dieser Fall ist ein gutes Beispiel von Mehrfachdiskriminierung, beziehungsweise wenn eine Person aufgrund von mehreren Merkmalen diskriminiert wird. Und es zeigt auch auf die Intersektionalität bei Diskriminierung. In diesem Fall wurde die Person aufgrund von ihrer religiösen Zugehörigkeit, ihr nicht schweizerischem Aussehen und auch ihr Frausein diskriminiert. Und Fälle, die das Kopftuch betreffen, passieren nur bei Frauen. Hier sehen wir verschiedene Ausgrenzungsformen, die zusammen wirken und hervorbringen eine besondere Betroffenheit.
Ja, Miriam Diarra, wie ist es aus Ihrer eigenen Erfahrung? Sie haben ja ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Wie verhält es sich mit der Mehrfachdiskriminierung?
Also im Buch merkt man, dass eben eine Frau zu sein und schwarz zu sein diese Intersektionalität ergibt. Und fast in jedem Bericht, also in jedem Text merkt man das. Und es ist auch gut auf eine Art, das zu merken, weil man wird weniger paranoid. Man merkt, man ist nicht alleine mit diesen Gedanken, mit diesen Erfahrungen und so. Und wie ich vorher gesagt habe, eben mit Sexismus ist man vielleicht nicht ganz direkt, also als Kind ist man vielleicht nicht so bewusst. Aber später merkt man immer wie mehr, dass es Sexismus gibt, wenn man auch bewusst ist. Und ja.
Und ich kann mir vorstellen, das vermischt sich ja auch, dieses Gefühl als Frau und als aufgrund der Hautfarbe, vielleicht noch aufgrund äußerer Merkmale in einer bestimmten Situation diskriminiert worden zu sein. Man kann es vielleicht gar nicht so klar auseinanderhalten. Ist das richtig?
Ja, es kommt darauf an, wie die betroffenen Personen das, was sie für eine Lebensgeschichte haben. Es kommt darauf an, ob man in seinem Leben als schwarze Person empowered geworden ist. Ob man diese Möglichkeit hatte, zum Beispiel Eltern oder Freundeskreis, die das empowern konnten, oder als Frau. Und das spielt schon eine Rolle. Man merkt, man erlebt nicht unbedingt alles gleich, weil es ist wie eine Menge Sache.
Wie ist das in der Beratung selber vielleicht, Judith Jordaki? Kann man das alles so auseinanderdröseln dann? Kann man das alles auseinandernehmen?
Also die Schwierigkeit mit rassistischer Diskriminierung ist, dass als Beratungsgegenstand, das kommt nie so schön ausgeschält alleine, sondern es ist Teil eines komplexen Problemlage. Und wie Sie gesagt haben, Miriam Diarra, es geht sehr darum zu erfassen, was die Lebensumstände dieser betroffene, ratsuchende Person sind. Es gibt keine Rezepte. Ich muss zuerst ein umfassendes Bild vom Erlebten, von der Person, von den Umständen dieser Person haben. Höchstwahrscheinlich hat wohl diese Frau leider nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal so eine Situation erlebt. Und dann ist meine Aufgabe eigentlich ein wenig einzuordnen, worum es eigentlich geht, welche Bereiche betroffen sind, wo haben möglicherweise einen kleinen Eingangstür, um vielleicht etwas zu erreichen, eine Strategie zusammen mit der Ratsuchende festzulegen. Also ich kann, selbst wenn es um Mehrfachdiskriminierung geht, kann ich nicht gleichzeitig an allen Ecken ansetzen. Und dann hängt es noch davon ab, was mein Auftrag ist als Beratungsperson, ja. Von dem her, das ist effektiv sehr komplex und als erstes nehme ich mir sehr viel Zeit, vor allem diese Erlebnisse und Erfahrungen zu anerkennen, zuzuhören. Das ist schon mal in vielen Fällen sehr, sehr viel und das führt dazu, dass es möglich wird, eigentlich zusammen mit der Ratsuchenden die nächsten Schritte zu gestalten, sei es eine Ermächtigung, Empowerment, wie Sie sagen, eine Stärkung dieser Person, damit sie selber alleine die nächsten Schritte vornehmen kann oder ob es um eine Einmischung geht.
Mhm. Frau Jordaki, Sie sagen, dass die Analyse dieser Situation eine ziemlich komplexe ist. So, mich würde es interessieren, nach der Analyse sind ja unterschiedliche Dinge wahrscheinlich gefragt. Das eine ist die psychosoziale Begleitung und das andere ist eine Strategie im Hinblick auf den Fall selbst. Wie gehen Sie da vor?
Also es ist für mich wirklich, wie gesagt, wichtig, was die Person will. Ich muss das ganz klar deklarieren, was die Möglichkeiten und Grenzen meines Auftrages ist, damit es wirklich ganz klar dasteht. Und wir schauen eigentlich, was am dringendsten ist in diese bestimmte Problemlage, wo wir einsteigen können, wo wir vielleicht eine kleine Deeskalation in diese große, komplexe, es sind mehrere Leidensbereiche, wo können wir etwas erreichen, damit dort Energie zum Beispiel freigesetzt wird, auch andere Bereiche anzugehen. Und ob das jetzt, wie gesagt, die Person selber vielleicht das macht als Strategie oder ob das eine einmischende Intervention meinerseits erfordert, das machen wir immer zusammen ab. Es gibt immer verschiedene Phasen. Es ist wichtig für mich, dass wir das immer transparent besprechen und zusammen entscheiden. Also ich mache nie etwas für die Ratsuchende, sondern wir entscheiden das immer zusammen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Merkmale, in Anführungszeichen, über die wir gesprochen haben. Die Frage vielleicht an Sie, Gina Vega, inwiefern spielt die soziale Schichtung auch eine Rolle? Spielt der Habitus, die Art, wie man sich gibt, auch eine Rolle, wenn man diskriminiert wird oder ob man diskriminiert wird?
Ja, also es spielt sicher eine Rolle in bestimmten Milieus und bestimmten Orten. Und wenn man mit bestimmten Personen zusammen ist. Wir wissen von betroffenen Personen, die zum Beispiel Racial Profiling ausgesetzt sind, dass wenn sie sich zum Beispiel einen Anzug anziehen, das ist wie eine Strategie, dass sie weniger kontrolliert werden, weil sie irgendwie anders von der Polizei oder der Sicherheitskontrolle wahrgenommen werden. Es spielt schon eine Rolle in irgendeiner Form, wie man präsentiert ist Aber eben, die soziale Stellung ist auch eine Merkmal, dem man nichts dafür kann.
Sie nicken, Miriam Djawa?
Ja, ich war mal auf den Skipisten und als Kind, und ich habe gemerkt, dass die Leute das komisch fanden, dass jemand wie ich mit meiner Hautfarbe Skifahren oder Snowboarden konnte. Aber das hat, es war so ein Blick, wie die Leute sich sicherer fühlten. Sie ist wie uns oder ungefähr wie uns. Und das spielt schon eine Rolle, wie man sich anzieht und wie, was man für eine Frisur hat oder so Sachen, ja.
Und es hat auch damit zu tun, wie man wahrgenommen wird. Also das ist irgendwie der Knackpunkt. Es ist wie wirklich man als fremde Person oder in irgendeine soziale Schicht oder weiteres wahrgenommen wird.
Sie sagen, Zuschreibungen spielen eine große Rolle. Nun können wir also sagen, eine rassistische Diskriminierung kommt selten allein, sondern sie tritt immer auf im Zusammenhang mit einer anderen Diskriminierung, also Geschlecht, Rechtsstatus, Religionszugehörigkeit, Aussehen. Frau Jordaki?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist einiges häufiger, dass auch diese andere weitere Faktoren eine Rolle spielen. Also Sie haben Rechtsstatus angesprochen, Bildungsgrad, wie lange ist man da, wie gut Deutsch spricht man überhaupt, um für sich sprechen zu wagen. Berührungsängste mit Behörden sehr oft, das hat irgendwo auch mit diesen Themen zu tun, genau.
Jetzt, mich nimmt Wunder, was macht das denn mit den Betroffenen? Also, in was für einem Zustand kommen die Betroffenen bei Ihnen an? Oder wie ist diese Gemütslage? Ist das Wut? Ist das Enttäuschung? Ist das Verunsicherung? Was passiert mit den Menschen, die diesen Aggressionen ausgesetzt sind?
Also es sind vor allem Ohnmacht.
Ohnmacht.
Ohnmacht. Und das ist wirklich, also wenn man das wirklich kennt, das ist ein ganz schrecklicher Zustand, aus dem es sehr schwierig rauszukommen. Sehr, sehr oft auch dieses Gefühl mit Ohnmacht verbunden, dass niemand versteht mich. Man denkt, ich spinne. Ja, es ist dann auch weniger Wut, sondern mehr so dieses Gefühl, ich möchte Gerechtigkeit. Also es ist weniger die Sanktionen oder die Rache, die im Vordergrund stehen, sondern es ist wie die Wiederherstellung dieser Integrität, was bei einer rassistischen Diskriminierung verletzt wird. Also es ist wirklich so eine tiefe menschliche Ebene der Integrität, genau.
Und ich denke, es ist unterschiedlich, wie jede Person mit solchen Erfahrungen umgeht. Also ich bin selber Betroffene und ich gehe damit um eventuell anders, weil ich gut aufgehoben bin in einem eigenen Netzwerk. Ich habe meine eigenen Personen, wo ich ermächtigt werde. Und wenn ich in eine Beratung kommen würde, würde eventuell dann anders andere Emotionen zeigen. Eventuell würde ich dort mehr über die Frustration immer wieder etwas erleben zu müssen und weiteres dann so besprechen in der Beratung. So, es hat auch viel zu tun, wie die Betroffenen aufgehoben werden in ihre eigenen Kreise.
Ja, mich würde denn interessieren, was gibt es denn für eine Möglichkeit überhaupt, Satisfaktion herzustellen? Also was gibt es für Möglichkeiten in der Beratung, eigentlich eine Wiedergutmachung oder eben dieses Verlangen nach Gerechtigkeit herzustellen? Diese Frage noch an Sie, Judith Jordaki.
Also es ist in jedem Fall, hängt das davon ab, was die Ratsuchende eigentlich möchte. Ja, ist es eine Sanktion, ist es eine Wiedergutmachung zum Beispiel in Form von Geld oder so, aber es ist selten der Fall. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, das erarbeiten wir zusammen, auch was möglich ist. Ich würde nie etwas versprechen, wo ich so einschätze, dass wir keine Chancen haben. Also sehr oft ist der rechtliche Weg fast unmöglich, etwas zu erreichen, und deshalb sind zum Beispiel, also es ist wirklich ein Beispiel und kein Rezept, wenn durch eine Einmischung es mir gelingt, eine Begegnung mit dieser vermeintlichen Täterschaft also zu organisieren und vielleicht eine authentische Einsicht von der anderen Seite sichtbar wird oder sogar eine Entschuldigung oder eine Bereuung, hey, es war mir nicht bewusst oder wir haben diesen Fehler gemacht, es tut mir wirklich leid. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja? Also es in den wenigsten Fällen, mindestens in meinen Erfahrungen, haben wir etwas auf dem rechtlichen Weg bombastisch so erreicht. Ja? Von dem her, also diese kleinen Schritte und nur schon mal, dass diese Personen in meinem Beratungsraum also eine Anerkennung, ein Zuhören, eine Stärkung erfahren, das ist für sie sehr oft das erste Mal, weil sehr oft, was ja auch typisch ist, diese Personen haben bei dieser Fachstelle, bei dieser Organisation, wenn es um Mehrfachdiskriminierung ist, waren sie vielleicht erstmal bei der Gleichstellung, bei dort, oder? Bis sie dann zum Beispiel bei mir landen und wir etwas erarbeiten können, was weiterhelfen kann.
Jetzt Miriam Diarra, damit wir diesen Punkt nicht vergessen, Gina Vega hat gesagt, das Umfeld ist wichtig und das Netzwerk ist wichtig. Was sind denn Ihre Erfahrungen hier mit diesen Netzwerken, in denen Sie arbeiten? Die arbeiten ja auch ein Stück weit unterstützend, empowerment und bieten das, was was Judith Jordaki jetzt gerade gesagt hat, ein Stück Anerkennung. Wie wichtig sind solche Netzwerke?
Die sind wichtig, weil es gibt ein geschütztes Raum und man hat auch weniger das Gefühl, dass man paranoid ist, weil viele Leute haben uns gesagt, dass wir vielleicht übertreiben oder wir sollten vielleicht nicht daran denken, es gibt überall dumme Leute und so. Und da kann man Leute rund um sich haben, die verstehen, um was es geht, und die vielleicht auch ein Stück weitermachen möchten. Und es ist auch einfacher, wenn man Leute zusammen sind, die wirklich wissen, um was es geht. So, ich will nicht unbedingt Experten sagen, weil es ist immer relativ. Jede Person erlebt alles anders. Deswegen zum Beispiel unser Buch geht nicht um alle schwarze Frauen, sondern um gewissene. Und die sich da drin erkennen, ist gut. Und wenn nicht, ist auch eine Möglichkeit.
Ja, Sie sprechen etwas sehr Wichtiges an. Ich glaube, der Moment, in dem Menschen merken, dass eine individuelle Erfahrung keine individuelle, sondern eine kollektive ist, das ist ein wichtiges Momentum, so wie ich das erlebe. Jetzt die Beratung, die individuelle Beratung kann das nicht ermöglichen. Deshalb bietet dieser Raum, in dem Sie arbeiten, Miriam, nochmal ein ganz anderes Potenzial. Was geschieht in diesen Räumen eigentlich genau?
Es ist lustig, weil zum Beispiel, wenn wir in die Interviews gemacht haben fürs Buch, viele Frauen sagten, ah, ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll, habe ich etwas zu erzählen und so. Und dann kamen viele Sachen, Emotionen, Tränen, Lachen und so. Wir haben wirklich viel erlebt und zum Beispiel beim afrofeministischen Kollektiv, es geht nicht nur um schwere Sachen zu reden, es geht auch um man kann auch mit einer gewissen Leichtigkeit über schlimme Sachen reden, aber ohne dass wir über die Grenze oder unter der Grenze gehen, man bleibt trotzdem wie politisch korrekt, aber mit echten Emotionen und man versteht sich einfach. Und man wird sich nicht so schnell verletzen. Und man verletzt sich nicht. Das ist eben das Lustige, das Schöne.
Ja, ich finde auch diese geschützten Räume auch sehr wichtig. Ich habe auch ein Netzwerk, mit dem wir auch über unsere Rassismuserfahrungen sprechen. Es sind unterschiedliche Communities dabei. Und es ist auch sehr gut für uns selber, uns auch zu wachsen, uns selber zu sensibilisieren, was anderen Communities erleben oder anderen Personen erleben, die auch bestimmte Zuschreibungen ausgesetzt sind. Was aber wichtig in der professionellen Beratung ist, dass es wirklich diesem Fall bleibt nicht in diesem geschützter Raum und bleibt nicht in einem geschlossenen Raum, sondern geht nach außen, beziehungsweise es kommt dann zum Teil nicht alle Fälle, das ist klar, aber es geht dann auch, dass es gibt Interventionen, es wird auch mit der Täterschaft Kontakt aufgenommen, es wird dann auch wirklich angeprangt, was dort falsch gelaufen ist. Und ich finde das wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir Diskriminierung anprangern, dass wir sagen, es ist nicht richtig, was da gelaufen ist. Es ist nicht korrekt, wie man sich mit einem verhält. Und deswegen musste man auch in die professionelle Beratung kommen. Dazu kommt es hinzu, dass wenn es die Personen in eine professionelle Beratung kommen, eine Beratungsstelle vom Beratungsnetz für Rassismusopfer zum Beispiel, werden die Fälle in unsere Datenbank registriert. Dadurch werten wir diese Fälle aus. Es kommt ein jährliches Bericht. Wir machen dann Öffentlichkeitsarbeit auch mit diesem Bericht, beziehungsweise es wird ausgewertet, es wird gezeigt in Zahlen, mehr oder weniger ein kleines Bild von, was Rassismus in der Schweiz bedeutet und was es heißt und in Zahlen, auch wenn diese nicht wirklich die Realität des Rassismus zeigen. Aber es ist wichtig, dass wir Zahlen haben, dass wir wirklich zeigen, hey, Rassismus ist eine Realität in der Schweiz und wir haben so und so viele Zahlen in so und so vielen Bereichen und das ist die Erfahrung von so vielen Personen.
Also da geht es wirklich jetzt darum, aus der Beratungssituation nachher auch ein Stück Öffentlichkeit herzustellen. Ist das eigentlich der tiefere Sinn und auch letztlich die Aufgabe einer solchen strukturierten Beratung? Ist das so?
Nein, nicht ganz. Also ich denke, der erste Sinn ist wirklich die Ermächtigung von der Person, ist wirklich die Hilfestellung und die Unterstützung von der Personen. Aber es hat mit dem auch zu tun, dass man auch dadurch auch in der Öffentlichkeit diese Fälle zutragen kann und Zahlen erwiesen kann. Und deswegen finde ich es auch wichtig, weil wir leben in einem System hier in der Schweiz, der ohne Zahlen, ohne Fakten geht es nicht. Also in der Politik wird zu wenig darüber geredet, wie viele rassistische Vorfälle in der Schweiz passieren. Und ohne diese Zahlen haben wir nichts. So, ich denke, es ist wirklich für uns, für das Beratungsnetz für Rassismusopfer, es ist wichtig, wirklich, dass die Leute sich melden, dass wir diese Zahlen auch erwiesen können und dass wir auch mehr und mehr die Realität des Rassismus in der Schweiz zeigen können.
Sie sprechen über diese Zahlen. Ich möchte an dieser Stelle diese Zahlen auch einen Auszug aus diesen Zahlen auch präsentieren. Und zwar in der Statistik der Beratungsstellen steht, das Motiv der Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit ist mit 304 Nennungen am häufigsten vertreten. Das zweithäufigste Diskriminierungsmotiv ist Rassismus gegen Schwarze mit 206 Nennungen. Die Fälle antischwarzen Rassismus finden sich am häufigsten in den Lebensbereichen Arbeitsplatz 43, Bildung, Schule, Kita 29, öffentlicher Raum 28, Polizei 21, öffentliche Angebote von Privaten 21 und Nachbarschaft Quartier 20.
Also das Hauptmotiv ist hier Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit. Da stelle ich mir vor, man ist in dieser Beratungssituation. Gina Wehrer hat es gesagt, man ist betroffen. Wie oft erleben Sie es, Judith Jordaki, dass dann bei Ihnen Menschen auch sagen, ich möchte jetzt gerne zum Blick, ich möchte jetzt gerne an die Öffentlichkeit, ich gehe zur Zeitung?
Also ich kann das jetzt nicht statistisch, das heißt, es kommt vor, aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das kommt, jede zweite sagt das, ja. Und das ist dann auch für mich ganz klar, muss ich deklarieren, was mein Auftrag ist und was mein Auftrag nicht ist, ja. Und das ist eben vielleicht finde ich das nicht richtig, wir können das diskutieren, aber ich kann zum Beispiel, je nachdem, in welche Institution ich ja auch eingebettet bin, ich kann dort die Personen in dem nicht unterstützen, ja.
Mich nimmt Wunder, das steht jetzt hier so im Raum, eben es geht um Anerkennung, es geht auch um ein Stück Wiedergutmachung, aber wir haben auch gehört, der rechtliche Weg ist eigentlich der Weg, den vielleicht viele gehen möchten, aber nicht gehen können. Wie gehen Sie mit dieser Situation um, Gina Vega?
Ja, also ich finde, wir wissen alle, dass der Antirassismus-Strafnorm sehr eng aufgelegt ist und dass man wirklich nicht viele Fälle von rassistischer Diskriminierung, vor allem die passieren im privaten Bereich, Anzeige dadurch erstatten kann und auch nicht die Wiedergutmachung durch den rechtlichen Weg gefunden werden kann. Es erschreckt auch viele Menschen, auch sich bei einer Beratungsstelle zu melden, weil man weiß, man kann sowieso gar nichts dagegen machen, es wird sowieso nichts passieren, man kann sowieso dort überhaupt nichts dagegen vorgehen. Und das ist eben einen großen, es ist einfach ein großes Problem, die wir in der Schweiz haben. Es ist eine das Strafgesetzbuch ist wirklich, der Antirassismusnorm ist wirklich sehr eng aufgelegt und im Vergleich zu anderen Ländern ist sehr restriktiv. So, es gab auch verschiedene Studien, die das auch, die Lücken in diesem Gesetz erwiesen haben. Bis jetzt ist nichts wirklich gemacht worden in diese Richtung. Und ich denke, wir sind schon jetzt mit den verschiedenen Organisationen in Verbindung. Wir reden wirklich jetzt über, was können wir machen, um den Diskriminierungsschutz zu stärken, auch auf dem rechtlichen Weg. Obwohl das Gesetz nicht immer das Wichtigste ist und nicht immer eine Wiedergutmachung durch das Gesetz gemacht werden kann.
Ja, also es geht, also gerade aus meiner Perspektive geht es wirklich darum, gerade jenseits diesen sehr beschränkten Möglichkeiten auf dem Rechtsweg den Personen trotzdem Unterstützung und Beratung, Begleitung anzubieten. Also da sehe ich meine Hauptaufgabe. Ich bin nicht juristisch unterwegs. Ich kläre immer die Möglichkeiten mit der Juristin von der EKR ab. Aber sehr oft raten mir ab, sei es wird sowieso super teuer, eine Retraumatisierung steht im Raum und die Chancen sind so gut wie null. Das heißt, dann müssen wir auf dem nicht rechtlichen Weg zusammen weiterfahren.
Eben diese rechtliche Anerkennung bzw. auch Gerechtigkeit wiederherstellen. Wie wichtig ist das jetzt in Ihrer Community, Miriam Diarra, wenn wir dir so sagen können, wenn Sie dann ganz lange über diese Ereignisse, über diese diskriminierenden Erfahrungen gesprochen haben in Ihren Gruppen, gibt es da nicht manchmal einfach den Wunsch, diese Täter, diese TäterInnen vor Gericht zu bringen?
Ja, es kommt darauf an, ob man die Energie dafür hat, weil eben wie Sie gesagt haben, das kann gut möglich sein, dass man viel verliert in Energie und Geld und so. Und es gibt viele Leute, die lassen es einfach so und probieren weiterzugehen und an etwas anderes zu denken, weil was will man, eine Frustration oder ein Kampf? Die Frustration ist sowieso da, Kampf auch, aber man kann wählen zwischen, okay, ich halte durch oder ich halte anders durch und ziehe mich aus.
Also wir haben gelernt, dass der Bedarf der Personen, die in eine Beratung kommen, sehr unterschiedlich sind und dass es das auf jeden Fall zu berücksichtigen gilt. Was uns auch auffällt in der Auseinandersetzung zu dieser Folge, haben wir gesehen, dass es ganz viele unterschiedliche Angebote gibt im Hinblick auf die Beratungsstellen. Es gibt NGOs, es gibt Hilfswerke. Ist das sinnvoll?
Also eben Beratungsangebote, man muss dort differenzieren. Also spätestens seit dem kantonalen Integrationsprogramm wissen wir, dass es Beratungsstellen geben müssen. Also die Kantone müssen sicherstellen, dass Personen, die rassistische Diskriminierung erfahren, beraten werden. Dann ist die Frage, was Sie ansprechen, wo ist die offizielle Einbettung, wo sind diese Stellen integriert? Und da ist sehr unterschiedlich, mit welchem Auftrag und eben das, was ich immer wieder betone, weil das ist sehr, sehr frustrierend ist, mit welchen Grenzen im Rahmen dieses Auftrages arbeiten diese Organisationen. Und da kommt noch darüber kann Gina
Können
vielleicht...
Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Weil ich glaube, für Leute, die nicht in diesem Setting arbeiten, sie wissen nicht, für was für Grenzen oder Aufträge, was gibt es da für Unterschiede?
Ich habe zum Beispiel eine juristische Grenze. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir gehen den juristischen Weg. Ich bin auch nicht therapeutisch unterwegs zum Beispiel. Ich habe auch nicht den Auftrag, die Leute auf den medialen Weg zu unterstützen, wenn sie das wünschen. Ich kann auch nicht eine Wohnung beschaffen. Ich kann auch nicht Jobs finden. Ja, also all diese, die dann auch oft zusammen mit so einer Meldung auch kommen. Und wenn Sie bei einer Hilfswerksorganisation gehen, vielleicht sagen Sie, ja, wir können das nicht machen, wir beraten nicht in rassistischer Diskriminierung, aber wir helfen irgendwie in der Bewerbungsverfahren oder ich weiß nicht was. Aber explizit, um Menschen in solchen Erfahrungen behilflich zu sein, müssen heute die Kantone und die Städte Beratungsstellen zur Verfügung stellen. Und eben da kann Gina über diese Herausforderung, wie schwierig das ist, die Qualität dieses Beratungsangebot, also es muss, wir reden hier eigentlich von einem Beratungsangebot, nämlich das anzubieten. Aber wenn diese Beratungsangebote nicht gewährleistet sind, dann können die ausgelagert sein, eben von mir aus in einem Hilfswerk oder andere Stellen, wo das Know-how zum Beispiel nicht da ist. Und vielleicht doch noch eine wichtige Grenze ist zum Beispiel, wo gibt es Interessenskonflikte, wenn eine Stelle in eine Verwaltung eingebettet ist und die meisten rassistischen Fälle kommen zum Beispiel von der Sozialamt oder so, dann ist diese Beratungsperson in einem Interessenkonflikt, weil das ist quasi die gleiche städtische Verwaltung, die angegriffen wird und also solche Themen. Also es ist ziemlich komplex, wie man das auch aufgleist.
Also wir haben hier auch ein strukturelles Problem in der ganzen Beratungslandschaft. Gina Vega.
Genau, also das ist ein strukturelles Problem. Es ist ein Problem, das wir immer wieder ansprechen. Auch erstens, dass die Legitimation von Beratungsstellen muss immer betont werden. Bei den Kantonen, bei der Verwaltung, bei dem Bund, es muss immer wieder betont werden, hey, es braucht diese Orte, es braucht Diskriminierungsschutz, ist eine Aufgabe, eine staatliche Aufgabe und diese soll mit ausreichenden dann Mitteln zur Verfügung gestellt werden und ausgestattet werden, damit wirklich Personen geschützt werden.
Und das ist aber nicht überall so.
Es ist einfach so, dass der Diskriminierungsschutz ein Teil von diesen kantonalen Integrationsprogrammen ist seit 2014. Es hat wirklich gewirkt, dass jeder Kanton ein Angebot ausgebaut hat. Wir können reden, wie dieses Angebot ausgestattet ist. Aber das Problem ist auch, dass immer der Rassismus mit Integration verknüpft wird. Und Integration und Rassismus hat nicht immer zu tun mit Migration, sondern es hat auch ein Personen mit Schweizer Pass haben erleben Rassismus und alltäglich. Und das, es sollten dann anderen Gefäßen und nicht nur diese Integrationsprogramme sollten der Gefäß sein, um diese Diskriminierungsschutz nachzukommen. Das auf einer Seite. Auf der anderen Seite, was wir versuchen im Beratungsnetz für Rassismusopfer, ist diese Vielfalt an Beratungsstellen und Angeboten, mehr oder weniger mit Qualitätsstandards zu vereinen, mit Weiterbildung und Kompetenzenausbau zu treffen, so dass diese wirklich die Qualität von der Beratung gesichert ist. Auch nicht jede Beratungsstelle kann Mitglied bei uns sein, sondern ich überprüfe, wer beratet, wer ist in dieser Struktur, wie ist die Struktur aufgebaut. Und wir haben auch noch intern werden dann die Fälle besprochen. Es kann sein, dass eine größere Beratung dann nie einen Fall aufnimmt, weil eben es Interessenkonflikten geben. Es läuft nicht immer alles rund, aber eben, wir versuchen mit den Mitteln, die wir haben und die Ressourcen, die wir haben, das nachzukommen.
Aber wenn Sie sich das anschauen, diese Beratungslandschaft, Gina Vega, würden Sie sagen, es ist genügend, sind genügend Mittel vorhanden oder wo stehen wir da?
Nein, also ich denke, die Beratungsstellen sollten besser ausgestattet sein mit Ressourcen, personelle Ressourcen und finanzielle Ressourcen. Das Beratungsnetz soll besser ausgestattet sein. Und wir sind dann in diesem Prozess auch im Hinblick auf das kantonale Integrationsprogramm Programme in der dritten Phase und werden dann und sind halt mit dem FRB und verschiedenen und der Bundesstelle in Verbindung, um unseren Anliegen zu bringen.
Überall wird gekämpft und ich glaube, es gibt auch ein großes Potenzial an Zusammenarbeit. Wie ist es für Sie, wenn Sie das hören, Frau Miriam Diarra?
Ja, das ist nicht so erstaunlich, weil das fängt schon in der Schule an. Wir haben kein inklusiven Schulmaterial und eben mit dem Verein Mosaik möchten wir auch den Lehrpersonen und auch die Schulleitungen und so weiter noch höher, weil es, der Druck kommt von ganz oben, sagen, dass es braucht mehr inklusiven Material. Und das Ding ist, ich nehme an, es braucht noch Zeit von Generationen zu Generationen. Wir sind alle geprägt von all diesen Sachen, diese Vorurteile, auch wenn man etwas gut machen möchte. Man weiß, die Leute, die aus Goodwill im Ausland helfen möchten, die sind auch geprägt von all diesen Sachen. Und wir leben in einem Land, wo sehr privilegiert ist auf eine Art. Und dann haben die Leute, die helfen, das Gefühl, dass die betroffenen Leute zufrieden sein müssen mit was man hat. Und das ist eben dann die Reaktion, die betroffenen Leute probieren, sich zufrieden zu sein mit was angeboten wird. Obwohl das vielleicht, nicht nur vielleicht, obwohl das nicht genügend ist, weil eben die Möglichkeiten nicht wahnsinnig groß sind und die Unterstützung fehlt.
Darf ich Sie fragen, wüssten Sie jetzt oder wissen Sie, wohin Sie gehen müssen in Biel, wo da die Adresse der Beratungsstelle für Rassismusopfer ist?
Also jahrelang habe ich geschrien, geschlagen, und so, um mich zu wehren. Letztens habe ich die Polizei angerufen wegen einem Fall. Und die Person sagte mir, ja, man, ich weiß den Namen von dieser Person nicht und so, das wird schwierig, aber ihr könnt schon eine Anzeige machen. Und das war schon ein kleiner Schritt. Mhm. Aber dann ging ich nicht, die Anzeige zu machen, weil ich wusste nicht, ob ich mit der gleichen Person reden würde.
Und Sie sind auch nicht zur Beratungsstelle gegangen?
Nie.
Warum?
Vielleicht, weil ich hier geboren bin und
das Gefühl denke, haben, ich brauche das nicht.
Nicht, dass ich das nicht brauche. Immer Angst, dass man mich nicht ernst nimmt. Und das Ganze ist da, das ist ziemlich neu. Und vielleicht ist es mir seit 5 Jahren bewusst, wirklich bewusst, dass es so Sachen gibt.
Ja, ich möchte von einem Projekt erzählen, das wir in Kanton Basel-Stadt haben. Und es geht darum, wirklich die Communities auch zu informieren. Also wir haben dann Schlüsselpersonen in jeder Community, das heißt das Netzwerk Antirassismus in Basel-Stadt. Und diese Schlüsselpersonen sind die Vertrauenspersonen für diese Community. Und in dieser Community wird informiert über den Rassismus. Erstmals wird darüber gesprochen, was Rassismus ist. Es wird wirklich aufgenommen, was eigentlich dort alles in der Community passiert. Und es wird sensibilisiert, dass die Leute und motiviert, dass die Leute auch an eine professionelle Beratung kommen und diese auszusuchen. Und ich finde das ein wichtiges Projekt, um erstens das Vertrauen in der Beratung Stelle auch zu bilden, zweitens auch die Bekanntschaft von der Beratungsstelle zu machen, zu betreiben und auch die Leute in der eigenen Community auch zu stärken.
Und wird das an den Strukturen, wir haben das ja in diesem Podcast mehrfach gesagt, Rassismus ist nicht einfach nur eine Haltung, ist nicht etwas, das passiert, sondern Rassismus ist auch in die Strukturen dieser Gesellschaft institutionell eingeschrieben. Wird Ihrer Meinung nach ein erweitertes, ein vergrößertes und vielleicht auch ein wirksameres Beratungsangebot etwas an diesen Strukturen ändern? Judith Jordake?
Also ich bin der Meinung, dass eine Beratungsstelle auch weitere Zwecke erfüllen kann und sollte. Zum Beispiel, ich sammle wahnsinnig viel Erfahrung. Also einerseits sehe ich das wirklich als unsere Verpflichtung, das sehr sorgfältig zu dokumentieren, was ja in diesem Jahresbericht einfließt. Und zwar, um aufzuzeigen, wir reden nicht von einem Phantomschmerz. Und also diese Erfahrung, die ich als Beratungsperson habe, sollten wir meines Erachtens in die Sensibilisierungsarbeit, also nicht Öffentlichkeitsarbeit auch, aber in die Sensibilisierungsarbeit mit der Mehrheitsgesellschaft auch, um an diesem friedlichen Zusammenleben zu arbeiten und an ganz kleinen Projekten auch zum Beispiel in schulischem Bereich anzusetzen. Also, und dafür braucht es Ressourcen. Ja? Also das sehe ich so. Und man kann ja auch Projekte initiieren. In diesem Zusammenhang Beratungsstelle möchte ich, aber kann ich nicht jetzt ausholen, aber das Thema der Erreichbarkeit, wie erreichen uns betroffene Personen? Wie Sie das wirklich schmerzhaft für mich geschildert haben, Sie sind nicht zu einer Beratungsstelle gegangen. Das sagt für mich etwas, also nicht als Vorwurf, Entschuldigung, sondern als Tatsache. Also da haben wir, also da gibt es Potenzial, das auszubauen, und eine Beratungsstelle kann nicht ein One-Man-Woman-Show sein. Ja.
Miriam Diarra, können Beratungsstellen wirklich etwas verändern aus Ihrer Sicht?
Ich bin sicher. Ich bin sicher, weil die Leute sind ausgebildet. Es gibt sicher ganz viele Leute, die auch betroffen sind. Das heißt, die verstehen das anders. Und ich nehme an, immer wie mehr, es gibt Leute, die dort arbeiten, wo nicht anstelle von betroffenen Leuten denken, aber Fragen zu hören und mitdenken.
Also würde es denn Ihr Netzwerk auch entlasten, wenn Sie wüssten, da gibt es eine Stelle, wo man hingehen kann, das sind kompetente Leute, die beraten können?
Ja, es braucht nur, wie soll ich sagen, nicht nur Mut, sondern das Willen, das zu machen, weil man wird oft gesagt, ja, nutzt das wirklich. Und man soll einfach denken, doch, ich bin es wert, es gibt was, ich darf dorthin. Und eben, das kann auch die Statistik und alles unterstützen.
Ja, und trotzdem haben wir gehört, dass es viele Leute nicht in die Beratungsstellen schaffen oder es eine Hürde gibt. Was braucht es da?
Es braucht mehr Sensibilisierung innerhalb der Communities von Rassismusbetroffenen oder von den Personen von Rassismusbetroffenen, dass sie wissen, es gibt eine Beratungsstelle, es gibt andere Wege, wie man mit einer Diskriminierung umgehen kann, und diese Beratungsstelle wird dabei helfen. Und es braucht einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit zu den Beratungsstellen. Dafür eben sind wir ja wieder bei den Ressourcenfragen. Aber es braucht dann einfach die Kenntnis und das Vertrauen dazu, dass wir beim die Beratungsstellen wirklich helfen können.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Danke. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war die Episode 7 von Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus mit Gina Vega. Sie leitet das Beratungsnetz für Rassismusopfer, mit Judith Jordaki, Beraterin, Miriam Diarra, Bewegungstherapeutin und Herausgeberin von I Will Be Different Every Time.
Mein Name ist Christoph Keller.
Und ich bin Mandy Abushok, und das war Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus, der Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens. In der nächsten Episode geht es um die ganz spezifische Form von Diskriminierung, nämlich von Sinti, Roma und Jenische.
Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus, realisiert von Podcast Lab, zu hören auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.